Hallöchen alle zusammen, da sind wir wieder, eure Lieblingspodcaster. Heute ausnahmsweise mal Martin und
die Jasmin, gut gelaunt und glücklich.
Und die Jasmin ist gut gelaunt und glücklich und das ist ja das Stichwort für heute, nämlich, also gute Laune haben wir sowieso immer. Aber wie ist das mit dem Glück? Erzähl mal, was du jetzt Neues über Glück erfahren hast.
Genau, ich komme nämlich frisch zurück aus Bhutan, dem Land mit dem Bruttonationalglücksindex.
Den muss ich direkt mal zwischenfragen. Ich als ungebildeter Niederrheiner, was ist ein Bruttosozialindex? Wie heißt das Ding?
Das Bruttonationalglücksindex. Ja, Martin, wir haben ja in unseren Breitengraden das Bruttoinlandsprodukt, woran sich misst, wie reich ein Land.
Genau, oder Bruttosozialprodukt, wie das früher hieß. Gab es einen guten Song?
Genau, das stimmt. So, und in Bhutan ist das ein bisschen anders. Die machen das so, die sagen, es geht nicht nur um die wirtschaftlichen Komponenten, die das Bruttoinlandsprodukt misst, sondern es geht auch um Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Und das alles zusammen macht den Glücksindex aus.
Moment, was alles zusammen? Wohlbefinden?
Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden und die wirtschaftlichen Faktoren.
Gut. Wie sind denn mal allgemein gesprochen die wirtschaftlichen Faktoren in Bhutan? Ihr sagt das, also ich weiß, wo das ist ungefähr, aber wie läuft denn das so? Denn bei uns sind ja immer die zufriedenen Länder in Europa oder die glücklichen Länder, sind ja die, denen es auch wirtschaftlich nicht schlecht geht, siehe Finnland.
Absolut. Oder war es nicht Norwegen? Finnland
hat. Ja, also die Finnen sind angeblich die glücklichsten. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass sie permanent besoffen sind. Aber wie läuft denn die Wirtschaft so in Bhutan? Was machen die so?
Ja, also tatsächlich, da bin ich ein bisschen naiv reingegangen, als ich nach Bhutan flog. Also ich wusste so ähnlich wie du, das liegt mitten im Himalaya zwischen den beiden Großmächten Indien und China. So als Sandwichland auch nicht gerade so angenehm in der heutigen politischen Lage. Umrundet von schönen hohen Bergen. Also die haben auch einen 7000er, der zu den 12 höchsten Bergen der Welt gehört. Und wenn man anfliegt, das ist sowieso das Spektakulärste eigentlich, dann guckst du auf diese Himalaya-Kette inklusive Mount Everest, siehst du alles. Ganz toll.
Das muss ja gigantisch sein.
Oder? Das ist wirklich gigantisch. Aber wenn du dann ins Land selber fliegst, die liegen zwar sehr hoch, aber da ist dann kein Schnee. Das ist schon mal das Erste, was ich entgegen meiner Fantasie gerade rücken musste. Dass es da eben keinen Schnee gibt. Und dann ist.
Entschuldigung, wie sind denn die Temperaturen da?
Also, als ich jetzt da war, das war so Anfang Februar, je nachdem, in welcher Höhe du bist, so zwischen 0 Grad und 15 Grad.
Würde mich jetzt nicht persönlich total glücklich machen, die Temperatur, aber egal.
Ja, also es war so, dass wirklich in den Niederungen, wenn wir so auf 1200, 1700 Metern waren, da war es angenehm warm. Das war schon ganz schön, zumindest tagsüber. Und wenn man halt höher war, wo dann auch die Luft dünner wurde und man dann schon etwas mehr Atemprobleme bekam, da war es dann auch deutlich kälter. Aber jetzt, du hattest ja nach der Wirtschaftlichkeit gefragt. Ich dachte, du fragst zuerst nach dem Glück, weil das ist aus meiner Sicht viel spannender. Aber fangen wir mal mit der Wirtschaft an. Ich hatte nämlich naiverweise geglaubt, in einem Land, in dem die Menschen alle glücklich sind, da sind alle reich oder zumindest nicht arm und haben alle einen tollen Job. Aber dem ist nicht so. Also die müssen schon hart arbeiten für ihr Geld und reich sind die durchaus nicht.
Also ich habe tatsächlich nicht deswegen gefragt nach der wirtschaftlichen Lage, weil ich jetzt auf einmal in die FDP eingetreten bin, sondern tatsächlich, weil das, glaube ich, einfach ist zu erklären. Das mit dem Glück finde ich ein bisschen komplexer.
Das stimmt und da habe ich auch die ganze Zeit danach gesucht. Also ich habe schon auf dem Hinflug eine sehr interessante Dame kennengelernt mit Vornamen Karma. Die hatte die letzten 8 Jahre in Australien gelebt und sagte, sie ist auch viel in der Welt herumgereist. Und je länger sie von zu Hause weg war, umso glücklicher ist sie jetzt wieder in Bhutan zu leben. Und dann habe ich sie auch gefragt, was macht dich denn so glücklich? Und dann sagte sie zum Beispiel, ja, du wirst es sehen, wenn wir landen am Flughafen, die klare Luft. Ich meine, die Luft ist tatsächlich klar, aber hier auf meinem Dorf ist die Luft auch klar.
Ja.
Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht nach diesem Glücksindex und habe dann verschiedene Leute befragt. Und ich habe also Folgendes herausgefunden. Also vorweg, die Glücksformel habe ich leider nicht gefunden. Aber ich habe...
Die übertragbare Glücksformel, also dass wir bhutanisch werden können.
Absolut richtig, die übertragbare Glücksformel habe ich nicht gefunden. Gute Einschränkung. Aber ich habe herausgefunden, es gibt 9 Bereiche, an denen die den Glücksindex messen. Das ist sowas wie Gesundheit, also Zugang zu medizinischer Versorgung, freier Zugang haben die auch. Freier Zugang zu Bildung zum Beispiel haben wir auch. Also da habe ich gedacht, naja, das können jetzt auch nicht so die tollen Faktoren
sein. Nee, ist 2. Also.
Ja, Dann aber sowas wie Work-Life-Balance, ganz wichtig, wie viel Zeit habe ich, um diese mit meiner Familie verbringen zu können. Dann sowas wie im Bereich Kultur, der Erhalt der Traditionen, das ist denen total wichtig. Also die Menschen tragen auch wirklich noch diese traditionellen Kleidungsstücke oder das traditionelle Outfit. Und denen ist es auch ganz wichtig, noch, die sind sehr in ihrer Tradition verhaftet. Also das ist schon mal was ich so aus dem Westen nicht kenne. Und dann einer der Faktoren, der sicherlich der absolute Unterschied zu zumindest dem Land ist, in dem wir leben, die gute Regierungsführung. Also die haben einen König, den haben sie 1907, haben sie Könige. Jetzt im Moment herrscht der fünfte, His Majesty the Fifth King. Und die Menschen sind sowas von happy und zufrieden mit dem. Sowas habe ich selten erlebt. Grenzt an Kultverehrung.
Was haben die denn? Ist das eine konstitutionelle Monarchie wie Holland oder England? Oder hat der wirklich was zu kamellen, der Kollege?
Der hat schon was zu sagen, aber es ist tatsächlich seit 2008 eine konstitutionelle Monarchie. Also 1907 wurde das erst eingeführt, das Königtum. Und 2008, das ist dann jetzt, da hat angefangen der fünfte jetzige herrschende König sein Amt auszufüllen, also His Majesty the Fifth King. Und der hat dann die konstitutionelle Monarchie eingeführt und zwar freiwillig. Also ohne Revolution, ohne irgendwelche Demonstrationen.
Gibt es ein Parlament? Gibt es Wahlen?
Gibt es wohl, ja. Es gibt ein Parlament und es gibt Wahlen. Und so, was ich herausfinden konnte, ist also His Majesty the Fourth King, der lebt noch, der ist 70 und verbringt seine Zeit jetzt damit, in den Bergen und Nationalparks Mountainbike zu fahren. Also ein Ex-König zum Anfassen und das findet das Volk natürlich ganz toll. Und His Majesty the Fifth King, der aktuelle, lebt in einem relativ bescheidenen, das ist, also es nennt sich Palast, aber eigentlich ist das ein größeres Haus und ist auch nicht irgendwie abgeschirmt oder so. Also es ist zugänglich in der Hauptstadt Thimphu.
Wie heißt die Hauptstadt?
Thimphu. Also das fand ich sehr interessant, wie happy die mit ihrem König sind. Und ich habe gedacht, naja, das ist ja jetzt mal so ein echter Unterschied zu uns. Und naja, das Ziel ist von diesem Brutto-National-Glück-Index ein ausgewogenes, nachhaltiges und sinnerfülltes Leben. Das sind die drei Dinge, die sie erreichen wollen.
Ausgewogen, nachhaltig und sinnerfüllt. Okay, ja.
Ja, und zum Beispiel nachhaltig. Also in der Verfassung von denen steht, dass mindestens 60% der Fläche des Landes bewaldet sein müssen. Und es sind aktuell 70 oder sogar über 70%. Und es ist das einzige Land auf der Welt mit einem negativen CO2-Ausstoß.
Könnte man jetzt mal böse sein? Ich übernehme jetzt mal die bösen Rolle. Ne? Könnte man jetzt böse sein und sagen, oh, ja gut, dann haben die halt keine Autos.
Autos haben sie schon, aber sie haben keine Ampel. Sie haben auch keine Ampel.
Haben die überall Kreisverkehr oder was?
Genau, die haben überall Menschen stehen, die den Verkehr regeln, wenn es denn notwendig ist. Ansonsten, ne, also wenn man von Indien kommt, wir sind von Nordindien nach Bhutan geflogen. Wenn man von Indien kommt nach Bhutan, du kommst also vom Chaos, vom Gehupe und Durcheinanderfahren in ein völlig geordnetes Land. Es hat so Schweizer Züge. Die Menschen fahren ganz geradeaus und langsam mit ihrem Automobil. Es wird auch selten überholt, Hupen ist verboten. Also es ist ein ganz entspanntes Leben, dahinschreiten, dahinfahren.
Okay, also wir subsumieren mal. Die haben diese Regeln der Nachhaltigkeit, der Sinnhaftigkeit und es fördert noch zu erfüllen.
Ausgewogenheit.
Ausgewogenheit. Jetzt haben die eine konstitutionelle Monarchie, das heißt also, das ist der König ist nicht irgendwie ein Diktator, gibt aber offensichtlich oder hat zumindest immer Regeln vorgegeben.
Ja, weil in seiner Weisheit, so sprechen die auch von ihm, in seiner Weisheit sagt er immer sehr kluge Dinge und macht sehr kluge Dinge.
Der ist also so nicht der Dalai Lama.
In der Art. Der Dalai Lama ist ja ausgewandert nach Nordindien, habe ich gelernt. Er lebt irgendwo in Darjeeling. Aber die Könige, durch den Buddhismus, der ja im Bhutan verankert ist, halten sich die Könige auch daran. Zum Beispiel His Majesty the Fourth King musste erleben, dass irgendwelche Assamesen, also Menschen aus Assam, aus Indien, über irgendeinen Bergkamm gekraxelt sind, um Bhutan zu überfallen. Und da musste er natürlich mit Soldaten aus Bhutan sein Land verteidigen. Das ist denen auch gelungen. Wenn du dir die Berge anguckst, weißt du auch, warum denen das gelingt, weil da musst du bekloppt sein, wenn du über so einen Bergpass kletterst und dann versuchst, auf der anderen Seite da irgendwelche Menschen zu überfallen. Also es ist so anstrengend, da rumzukraxeln, dass die dann halt die Assamesen zurückgeschlagen haben.
Was aber China ja nie davon abgehalten hat, Tibet unter Druck zu setzen. Und da ist es ja auch ein bisschen, sagen wir mal, hochalpin.
Absolut. Und China erhebt wohl auch Ansprüche auf Gebiete im Süden von Bhutan. Aber da ist jetzt His Majesty the Fifth King, versucht es über Diplomatie. Er versucht, sie davon zu überzeugen, dass ihnen diese Ländereien nicht gehören.
Wie groß ist Bhutan?
Ich kann dir sagen, dass es 800.000 Einwohner hat. Zur Größe kann ich dir jetzt nicht sagen.
800.000?
Im ganzen Land. 300.000 davon leben in der Hauptstadt Thimphu. Aber was ich erzählen wollte, weil ich das sehr spannend finde, ist halt, dass dieser vierte König, der also diesen Krieg führen musste und diesen auch gewonnen hat, der hat damit sein Karma beschmutzt. Und das hat ihn so viel ausgemacht, dass er danach erstmal in die Kontemplation gehen musste, viel beten musste, viel meditieren musste, um sein Karma wieder zu reinigen.
Also es ist insofern, es ist wirklich beeindruckend, weil da sind so ein paar Faktoren, wo man von einem absoluten Terrorstaat reden würde, weil es ist ein Alleinherrscher, jetzt ja nicht mehr, aber es war ein Alleinherrscher. Und es ist stark religiös geprägt.
Sehr stark religiös.
Ja, also es gibt auch Länder, wo es einen Alleinherrscher gibt und die religiös geprägt sind, beispielsweise Saudi-Arabien, die ich jetzt nicht unbedingt, wahrscheinlich sind da auch ein paar Leute glücklich, nicht gerade die Gastarbeiter aus sonst woher, die da irgendwie von den verhungert, von irgendwelchen Zinnen fallen. Also eigentlich ja das, was wir nicht wollen. Also wir wollen ja keinen religiös geprägten Staat.
Ja, die finden das aber offenbar ganz toll. Also das hat vielleicht auch mit der Entstehungsgeschichte von Bhutan zu tun. Die habe ich mir natürlich dann angelesen, weil ich das auch spannend fand. Also gegründet wurde Bhutan quasi so in drei großen Etappen. Und das ist natürlich alles im Bereich der Legenden und Sagen. Ne? Also im 8. Jahrhundert gab es einen Guru, der auf dem Rücken einer Tigerin in dieses Land schwebte, hineinritt.
Du genderst jetzt nicht, sondern es ist wichtig, dass das weiblich ist.
Es ist wichtig, dass es eine Tigerin ist, weil das war eigentlich seine Gefährtin, auf deren Rücken er dann in Bhutan einritt sozusagen. Und er ist in einem Tal gelandet und hat dann an einer steilen Bergwand ein Kloster gegründet. Dieses Kloster gibt es auch heute noch zu bestaunen. Das ist das Tiger's Nest. Da kann man auch hochklettern. Das haben wir auch gemacht. Wenn du 4 Stunden aufsteigst, bist du dann auch irgendwann da. Liegt wirklich wie so ein Vogelnest, aber es heißt halt Tiger-Nest, in den Bergen. Du fragst dich, wie ist das da hingekommen? Wer hat das gebaut? Und wenn du weißt, dass es schon seit dem 8. Jahrhundert da ist, ist es super beeindruckend. Und der brachte den Buddhismus jetzt erstmal nach Bhutan. Das war der Erstschritt. Also das war die Transformation. Dann kam im 12. Jahrhundert ein tibetischer Meister. Also Tibet und Bhutan sind auch miteinander verbunden. Also ein Tibetaner, ein tibetanischer Mönch und Meister, hatte ein Zeichen erhalten von einem Feuerdrachen. Nein, einem Donnerdrachen, nicht Feuerdrachen, einem Donnerdrachen. Der Donnerdrachen ist nämlich vorgeflogen, ist in Bhutan gelandet und da wusste der tibetische Meister, hier muss ich einen neuen Staat gründen. Deswegen heißt Bhutan nämlich auch das Land des Donnerdrachens.
Das hatte ich mir eigentlich gedacht.
Wie Druk ist der Drache und Jul ist das Land. Und dieser Drache im 12. Jahrhundert, der brachte dann quasi die Identität Bhutans und steht für Schutz und Führung. Weil in diesen Bergen, wenn es dann schlechtes Wetter ist, dann donnert es wohl sehr lang anhaltend, so ein Grollen. Und für die Menschen, die dort leben, ist es halt nicht einfach nur ein Gewitter, sondern es ist der Drache, der ihm signalisiert, dass er sie beschützt, dass er auf sie aufpasst.
Mhm.
So, Etappe 2. Etappe 3 war dann im 17. Jahrhundert. Da kam dann der Mensch, der die politische Einigkeit, der den Staat quasi gegründet hat. Ja, und seitdem gibt es Bhutan und seit 1907 dann eben die Monarchie. Da gab es dann den ersten König, weil vorher gab es so 20 verschiedene einzelne, ich weiß nicht, ob man das Grafschaften nennt oder wie, die dann untereinander sich auch nicht grün waren, aber das wurde dann geeint. Und weil du das eben vorhin ansprachst mit der Religion, die haben die Flagge von denen, die ist gelb-orange mit so einem weißen Drachen drauf. Und das Gelbe steht für das Königtum und das Orange für den Buddhismus. Und der Drache eint das dann halt alles. Also die Einheit von weltlicher und geistiger Macht. Also ich finde das schon sehr beeindruckend.
Also ja. Ja, finde ich auch. Finde ich total beeindruckend. Ich meine, bei 800.000, was irgendwie so, weiß ich nicht, 4/5 von Köln sind, das ist ja jetzt auch nicht eine immense Einwohnerzahl. Das ist ja immer das Argument, dass man sagt, in so kleinen Ländern mit wenig Bevölkerung klappt einiges besser, siehe Holland, Schweiz oder irgendwas. Aber was ich wirklich erstaunlich finde, ist ja, es scheint ja nicht so zu sein, dass die, also die müssen sich ja so ein bisschen vom Westen abgekoppelt haben oder vom westlichen Kapitalismus, denn wenn du sagst, die laufen da mit traditionellen Sachen relativ häufig rum, die Einheits-Jogging-Look der westlichen Hemisphäre haben die also nicht.
Nee, die Frauen haben so ein sehr schönes, aus dickem Wollstoff, so ein Rock, den man sich so umwickeln kann. Sieht auch, finde ich, nicht schlecht aus. Mit dem entsprechenden Oberteil. Und die Männer tragen was ganz Lustiges. Erinnert so ein bisschen an Schottland. Die haben so eine Art Kittel an, der bis zu den Knien reicht. Auch so aus dickerem Stoff. Und tragen dazu Kniestrümpfe. Also es gibt wenig, was weniger sexy aussieht als dieses Outfit. Also ich habe keinen gesehen,
Ja,
dem
lustig,
das
was
wirklich.
die finde ich ja auch alles andere als sexy, aber gut.
Ja, es war echt lustig, vor allem diese Kniestrümpfe, ja. Und es ist ja auch relativ frisch da. Also habe ich gedacht, Respekt.
Gut, also wir subsumieren jetzt mal. Es gibt also, es ist ein Land, was wirtschaftlich jetzt auch nicht unbedingt so, weiß ich nicht, im Bereich Japan, Deutschland zu Hause ist.
Absolut nicht. Das ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Die haben kaum Industrie. Da ist nichts. Also es gibt auch zum Beispiel im ganzen Land kein einziges Schlachthaus.
Ah, genau. Das ist das Nächste. Die sind vermutlich auch Vegetarier, oder?
Ja, es wird Fleisch gegessen, aber, und das ist ein bisschen hypokrit, sie schlachten es nicht selbst. Das heißt, das lassen sie aus Indien importieren. Da kannst du natürlich leicht sagen, wir haben kein Schlachthaus, wir töten keine Tiere, essen tun wir sie trotzdem, die holen wir nur woanders her. Das fand ich ein bisschen verlogen.
Ja, das ist eine Einschränkung. Also, wir haben ein Land, was sich sehr traditionell gibt, was religiös geprägt ist und eine Monarchie.
Ja.
Jetzt übertrag das mal auf unser europäisches Denken, da würdest du doch schreiend weglaufen.
Würdest du schreiend weglaufen? Es sei denn natürlich, du wärst so happy mit deinem Monarchen wie die. Ich meine, unsere Monarchen, die wir so haben, ne? Wo sind sie? Epstein-Files verwickelt, Geldskandale, Betrügereien, aber deren Könige scheinen alles richtig zu machen.
Ja, okay, jetzt stehen die natürlich aber auch nicht so unter der Lupe der gesellschaftlichen Beobachtung. Also das bekannteste Königshaus weltweit ist sicherlich das Englische. Und wenn die irgendwie einen Furz lassen, dann weiß das die ganze Welt. Das erklärt natürlich nicht, dass Randy Andy da irgendwie schmuddelige Geschichten mit dem Epstein gemacht hat, was man ihm ja ohne weiteres zutraut, muss man sagen. Wenn man
Absolut, man fragt sich immer, was ist der nächste Skandal? Nee, aber das scheinen diese buddhistischen Könige nicht zu tun, also zumindest scheinen, ich kann ja nur von außen drauf gucken, weil sie sich damit ja ihr Karma verhunzen würden.
Genau, das ist das Ding. Das Ding, ich glaube, dass der Schlüssel ist das Karma. Das Karma sagt dir also, ist so ein Kompass für dich, ein moralischer Kompass, was du zu tun und zu lassen hast. Und du brauchst deswegen nicht einen ganzen Stapel Verbote, wie du das im Westen ja brauchst, weil im Westen sagt ja jeder, geschissen aufs Karma, Hauptsache jetzt Geld. Ist jetzt ein bisschen pauschal. Aber wir brauchen ja Gesetze, um das Zusammenleben zu regeln. Werdet ihr auch haben, aber.
Haben die auch, ja. Und auch strenge. Also ich meine, wenn du hupst, gibt es eine Strafe. Oder wenn du jemanden überholst und den schneidest und so. Also es gibt auch Polizei, gibt es dort auch. Und es werden Regeln eingehalten. Das hat mich nämlich auch so ein bisschen gewundert, dass wenn man doch so in Happiness zusammenlebt, dass man dann noch Regeln braucht und
Ja,
Gesetze.
das tut der Mensch ja nicht. Also kein Mensch ist immer happy und immer denkt immer nur, ist immer altruistisch. Das glaube ich, das funktioniert nicht. Das ist ja das, dass unsere Parteien, selbst wenn sie es noch so gut meinen, tatsächlich um Verbote nicht herumkommen, weil du kannst nicht sagen, Leute, denkt doch mal selber nach. Ihr möchtet doch auch nicht oder so. Ne? Das funktioniert ja nicht. Das haben wir mittlerweile ja gemerkt.
Das funktioniert aber offenbar im Buddhismus, also ich weiß nicht, wie gut, also im Bhutan funktioniert es zumindest, weil wie gesagt, wenn der König dann einen Krieg noch nicht mal anzettelt, ich meine, denk mal an Trump, was müsste der sein Karma ist ja gar nicht mehr zu retten, ja?
Du meinst den inoffiziellen Friedensnobelpreisträger, der gerade in absolut friedlicher Absicht den Iran bombardiert hat?
Absolut, genau. Also wenn dieser Irre sich mit diesen anderen Monarchen, vor allem ich sag schon mit den anderen Monarchen, ne,
Ja, der Impfung, No Kings, ne? Also so heißen ja die Demos.
Ja, genau. Also das scheint schon wirklich anders zu sein. Interessant war auch, dass der vierte König, also mit dem ersten, zweiten, dritten habe ich mich nicht beschäftigt, nur mit dem vierten und fünften. Der vierte König hat tatsächlich vier Frauen und zwar vier Schwestern. Vermute mal stark, dass er die hat heiraten müssen. Ich glaube nicht, dass er sich das ausgesucht hat. Denn der hat am Ende dann, also nicht am Ende, sondern hat, als sein Sohn die neue Regentschaft übernahm, verfügt, dass also vier Frauen zu stressig seien, was ich dem auch absolut glaube, und dass jetzt nur noch eine Frau. Das heißt, His Majesty the Fifth King hat jetzt nur noch eine Frau und auch alle anderen Menschen im Bhutan können zwar mehrere Männer und Frauen haben, aber nacheinander, so wie bei uns auch, nicht gleichzeitig.
Ja, um diesen Vergleich mit Trump nochmal, ich meine, Trump ist natürlich ein Produkt des komplett verrotteten Kapitalismus, wo es nur darum geht, möglichst selber gut dazustehen, merkst du ja schon an dem Weltcup fürs. Jetzt muss man aber auch nochmal sagen, Bhutan ist ein kleines Land irgendwo im Himalaya, nachdem mit Verlaub kein Hahn kräht. Also die stehen auch wirklich nicht im Fokus. Die haben vermutlich auch nicht so viele wirtschaftliche Abhängigkeiten. Bei 800.000 kannst du dich vermutlich selber versorgen. Weiß nicht, wie ist das energetisch?
Energetisch ist ganz spannend. Die haben ein Wasserkraftwerk.
Nee, gibt ja Berge. Also
ja, genau.
Fließt ja Wasser runter.
Und damit produzieren die so viel Strom, dass sie auch Indien, also nicht ganz Indien, natürlich Teile Indiens mit versorgen. Also das exportieren sie. Das ist einer der größten Wirtschaftsfaktoren, den wir haben. Also energetisch geht es denen gut.
Ja. Benzin, den sie irgendwo herkriegen.
Also die importieren fast alles, was sie brauchen, außer natürlich die landwirtschaftlichen Produkte, die sie...
Das muss ja bei 70% Bewaldung, muss ja Landwirtschaft irgendwie ganz gut laufen.
Ja, ja, das ist... Aber wie gesagt, dadurch sind die Menschen jetzt auch nicht irgendwie auf Rosen gebettet. Ne? Die haben schon ein hartes Leben, wenn du die so siehst, wie die da ackern im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber das ist ja das Ding. Wenn es alle tun, dann hast du natürlich auch nicht das Neidproblem. Ne? Das so ein bisschen, weil was die Leute von der früheren DDR erzählen, wenn sie nicht gewusst haben, dass es Wandlitz gab, da haben sie gesagt, ja, uns ging's zwar scheiße, aber uns ging's allen scheiße.
Ja, vielleicht.
Wir hatten alle nur ein Trabi und keiner von uns hatte Mercedes und deswegen war dann auch okay. Da war zumindest fällt diese Neiddebatte aus.
Also neidisch sind die wohl nicht. Das haben mir die Menschen, ich meine, ich weiß nicht, Tausende kennengelernt, aber die ich kennengelernt haben, sagen nein, also sie gönnen jedem alles, weil zum Beispiel müssen die fürs Wohnen schon so die Hälfte ihres Gehaltes aufbringen. Ich meine, erinnere dich hier in Deutschland, die Debatten, wenn das heißt, mehr als ein Drittel deines Gehaltes geht für Wohnen drauf.
Kommt auf einmal, wie groß deine Familie ist, kann das schwierig werden.
Ganz genau. Und da ist es halt die Hälfte, also noch deutlich schlimmer, aber das scheint auch niemanden zu stören. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Also die Menschen.
Ja, aber weißt du, wenn es alle haben, klar. Ja, wenn das so irgendwie drin ist, ne, und der Nachbar nicht sagt, ha, du bezahlst 50%, ich nur 10. Haha, dafür kaufe ich mir einen Ferrari. Den gibt es wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also da gab es auch keine wilden Autos und so weiter. Das habe ich auch nicht beobachten können. Das heißt, die leben alle in einer gewissen Bescheidenheit. Aber tatsächlich war auch so mein Bild, du hattest vorhin Saudi-Arabien erwähnt oder Dubai, das war so meine Vorstellung, dass ich dachte, die leben da alle auf der Insel der Glückseligen, haben alle genug Geld und Auskommen und keiner muss arbeiten. War natürlich naiv, aber so dachte ich, würden die ihr Glück definieren.
Naja, in Staaten wie Saudi-Arabien oder Katar, da wissen wir ja, dass das auch irgendwie, dass andere Leute für deren Wohlstand schuften müssen. Also wissen wir ja noch von der WM, von den Stadienbauten, diese Diskussion darum, das haben ja nicht die Kataris mit ihren bloßen Händen aus Bambus geformt, sondern da haben die ja Leute importiert. Das werden die ja Bhutan nicht machen. Also
nein,
die werden ja jetzt nicht irgendwelche Sklaven aus den Philippinen importieren.
Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Was auch interessant war, ist, das Land ist absolut sicher. Also du musst dort, da wird nichts geklaut, keiner tut dir was. Es ist Pflicht in dem Land, dass du, also du darfst als westlicher Tourist, so wie du und ich, darfst du nicht individual durchs Land reisen. Du bist verpflichtet, dir einen Guide zu nehmen und musst mit einer geführten Tour durch Bhutan reisen.
Ja, aber nur hier muss man sagen, dann trampeln halt nicht Touristen irgendwie Stonehenge platt wie in England.
Das zum einen, damit es auch nachhaltig ist. Außerdem muss auch jeder Tourist, im Moment ist es also eine Fee entrichten, damit man überhaupt im Land da sein darf. Und im Moment beträgt die $100 pro Kopf, pro Tag. Die war auch schon mal höher, es sollen auch schon mal $250 gewesen sein. Also so diesen Massentourismus wollen die aus dem Land halten. Das ist ja auch vernünftig meiner Ansicht nach. Aber der Sicherheitsaspekt war auch noch ganz spannend. Weil es gab im Jahr auch 2008, in dem Jahr, als die konstitutionelle Monarchie eingeführt wurde, gab es einen Fall eines Überfalls. Also da gab es einen Touristen, der ausgeraubt wurde. Und diese eine Person wurde noch nicht mal von einem Bhutanesen oder einem Menschen aus Bhutan ausgeraubt, sondern von einem indischen Gastarbeiter.
Ah, es gibt Gastarbeiter.
Ja, es gibt wohl Menschen, die auf Baustellen und so weiter arbeiten aus Indien dort. Und auch vielleicht auch anderen Ländern, das weiß ich nicht.
Der Bhutanese kann dich nicht ausrauben, weil wenn dessen oberste Priorität ist, sein Karma vernünftig zu halten, dann kann er dich nicht ausrauben für ein bisschen weltlichen Mammon, wenn er dafür irgendwie beschissenes Karma hat und als Grashalm wiederkommt. Also das ist in sich, in seiner Logik kann das nicht funktionieren.
Eben. Und deswegen kannst du da sehr, sehr gemütlich reisen. Also es ist wirklich absolut sicher und die Menschen sind auch sowas von freundlich, das muss man auch sagen. Also alle sehr aufgeschlossen, sehr kommunikativ und...
Kommunikativ in Englisch.
Englisch, ja.
Sprechen die aber auch?
Ja, die sprechen, also wahrscheinlich nicht alle und vor allen Dingen nicht die Landbevölkerung, aber so, da ja Zugang zu freier Bildung da ist, so ich sage
jetzt genau, mal... Genau, freie Bildung. Jetzt die nächste Frage. Also klar, Schule... Kostet bei uns auch nichts. Bei uns kostet die Uni quasi ja symbolischen Semesterbeitrag, der ja nun hauptsächlich zum Zugfahren benutzt wird. Das hätten wir ja nun auch noch im Gegensatz zu anderen Ländern. Wie ist denn das da? Wie viel gibt es da Unis?
Also, das, ich weiß nicht, wie viel.
Ja, 100.000 brauchst du ja nur.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt viele so eine Art Colleges und es gibt viele Schulen, so, wo dann Krankenschwestern ausgebildet werden und so. Also so Institute, wo Ausbildung...
Ja, aber wo du Krankenschwestern brauchst, brauchst du ja auch Ärzte. Ja, die ja, da was ja in der westlichen Welt, kann man nicht glauben, wenn man mich manchmal hört, aber tatsächlich ein Studium ist. Das heißt, die müssen ja auch irgendwo ausgebildet werden. Schicken die Bhutanis, wie heißen die eigentlich? Bhutanesen? Bhutan?
Ich weiß es auch nicht genau.
Die Bürger Bhutans, schicken die nach Deutschland zum Studium, wie das ja...
Also die schicken die durchaus nach Übersee oder ins Ausland halt. Es gibt ein Abkommen mit Australien. Viele von denen gehen nach Australien und kommen aber auch alle zurück. Und also die wir jetzt gesprochen haben, ich kann nicht für alle sprechen. Also die Regierung...
Ich glaube, das ist aber auch der Deal. Also ich weiß, dass ich hab ja mal in Ghana so ein Praktikum gemacht und da waren viele, die in Deutschland studiert haben. Das war natürlich sprachlich sehr angenehm. Und die sagten halt, ja, der Staat habe, das war damals Sozialistische Volksrepublik. Der Staat habe sie nach Deutschland geschickt zur Ausbildung und hätte das auch bezahlt mit der Auflage danach zurück und irgendwie Ghana aufbauen helfen.
Also das ist da wohl auch so, dass die Menschen eben, wie gesagt, der Staat ermöglicht es ihnen, ins Ausland zu gehen und die kommen aber auch gerne wieder zurück. Und du hattest vorhin was gesagt, da möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, dass die ja keine Bodenschätze haben und sich deswegen niemand um sie reißt. Das ist natürlich ein ganz enormer Vorteil, vor allen Dingen, wenn du eben zwischen zwei Supermächten steckst wie Indien und China. Ist ja jetzt nun nicht sehr angenehm, die Lage, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, wenn wir an Tibet denken. Und so geht es ja zum Beispiel auch Botswana. Jetzt gehen wir auf einen anderen Kontinent. Die haben auch keine Bodenschätze. Und deswegen werden die in Botswana auch nicht überfallen. Während in anderen afrikanischen Staaten, wir ja wissen, dass da große Ausbeutung stattgefunden hat, Kongo etc. Ne?
Gut, also die Grundvoraussetzung ist, du solltest möglichst keine Bodenschätze haben, du solltest eine, ich finde das ja gar nicht so religiös mit dem Karma. Ich finde, das ist ja eigentlich ein Kompass, den wir überall gebrauchen können, dass man sagt, tu das oder benimm dich so oder behandle Leute so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Das wäre ja schon ganz einfach, ne, wenn man jetzt bei den falschen Präsidenten sieht. Ja, also Das wäre ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und das machen die halt vielleicht religiös unterfüttert, aber weil das auch irgendwie immanent ist. Zum Massentourismus noch die Sache, naja, also ich meine, das ist jetzt, sind jetzt nicht gerade die Seychellen. Ne? Also die werden keine, weiß ich nicht, Bumsbomber wie nach Sansibar dahin schicken, weil so interessant ist das für viele Leute nicht.
Nee, und vor allen Dingen, die Bomber können da auch nicht landen, denn Bhutan ist der zweitgefährlichste Flughafen der Welt und dort wird, der Flug ist auf Sicht, du musst auf Sicht landen. Das heißt, das kann nicht mit irgendwelchen Geräten gemacht werden und es gibt nur, lass mich jetzt nicht lügen, 19 oder 29 Piloten, die das überhaupt können.
Das Unangenehme an der Geschichte ist, dass wir jetzt schon bei der halben Stunde sind, aber ich würde gerne tatsächlich das fortsetzen, dass wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen weiter darüber reden, weil ich finde das irre interessant. Ich hoffe, ihr findet das auch alle irre interessant. Wir müssen nämlich jetzt unterbrechen, aber wir kommen zurück und wir setzen genau da ein, wo wir jetzt aufgehört haben.
Genau, und zwar mit einem Cliffhanger, weil was ich noch nicht über Bhutan erzählt habe, damit wir jetzt wieder zu unseren Versautheiten kommen, es ist das Land der Phallus-Symbole.
So,
seid gespannt.
Das wird interessant. Also, schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn es um Phallus-Symbole geht. In diesem Sinne, viel Spaß und bis demnächst.
Bis demnächst, wir freuen uns schon.